ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Hallo und herzlich willkommen, Rainer Pfisterer.
Hallo Nabil, vielen Dank für deine Einladung.
Jetzt sind wir auf Sendung, jetzt ist es soweit, Rainer.
Point of no return.
So ist es. Rainer, wir duzen uns, weil wir uns schon kennen. Wir kennen uns noch nicht ewig, aber schon eine Weile von der Musik natürlich. Mhm. Wie geht's dir?
Mir geht's wirklich gut. Es gibt keine Sendung, die ich in meinem Leben so oft gehört habe wie Leute. Und da ich ja gerne hinter Kulissen blicke und mir mein eigenes Bild mache, ist es wunderbar, dich mal 2 Stunden bei der Arbeit zu beobachten.
Das ist heute sozusagen so eine Art Reportagereise für dich. Übrigens, dieser Satz, den du jetzt gesagt hast, den haben wir nicht inszeniert. Ich habe dich nicht darum gebeten. Nee. Ich höre ihn aber trotzdem sehr, sehr gerne. Wir haben gerade Amy McDonald gehört. Du bist Fotograf, du machst Reportagen, du machst Musikfotografie, du hast unendlich viele Festivals, Konzerte und sonstige Dinge besucht und dort Fotos gemacht. Amy McDonald gehört zu den Künstlern, die du vor der Linse hattest.
Genau, die habe ich mal, ich glaube 2009 war es, wurde ihr erstes Album, Mercurial Sing, neu aufgenommen mit einem Orchester in Luxemburg. Und da war ich dann für die Plattenfirma da und habe die beiden Tage einfach dokumentiert für das CD-Booklet.
Hast du mal mitgezählt, auf wie vielen Konzerten du schon warst in deinem bisherigen Leben?
Also, nein.
Ich kann man ja nicht mehr zählen.
Nein, kann man wirklich nicht zählen. Das sind so viele, so vielfältig und Musik begleitet mich einfach mein ganzes Leben. Also ich bin schon als ganz junger Bursche auf Konzerte gegangen. Mein erstes, da war ich 11 mit meinem großen Bruder, der hat mich zur Barclay James Harvest mitgenommen. Und das war dann einfach mein Lebensinhalt, auch als Schüler mit Freunden in die Röhre zu gehen, ins Maxim zu gehen. Röhre war, glaube ich, ein bisschen später, aber das Maxim gab es damals in Stuttgart.
Ja, die Röhre gibt es leider auch nicht mehr. Es ist ein Club in Stuttgart einer ehemaligen Tunnelröhre, die jetzt für Stuttgart 21 Projekt weichen musste. Rainer, du bist ein Riesenmusikfan und du bist sehr, sehr viel rumgekommen in der Welt, aber natürlich auch lokal verortet. Du kommst hier aus der Gegend, du bist geboren in Bietigheim-Bissingen.
Bin da geboren, bin 5 Kilometer entfernt aufgewachsen in Kleinsachsenheim und ich bin wirklich Bietigheim-Bissinger durch und durch. Ich ging da auf die Schule, spiele seit ich 13 bin Fußball beim FSV 08 Bissingen, mittlerweile leider nicht mehr. Meine Frau ist aus Bissingen, wir haben da immer gelebt und ich habe auch überhaupt gar keine Ambitionen, dies zu ändern.
Was beschäftigt dich gerade so?
Also in den letzten Wochen hat mich meine Ausstellung, die am Sonntag beginnt, wirklich sehr beansprucht, weil es ganz viele Kleinigkeiten sind, da noch den Fragen, ob man das noch ändern könnte, da noch was organisieren. Und so eine Ausstellung läuft aber einfach nebenher. Also mein Geld verdiene ich nicht mit Ausstellungen, sondern mit meinen ganz normalen Aufträgen. Und da ist gerade wirklich richtig viel los. Ich habe das Trickfilmfestival fotografiert vorletzte Woche, die ganze Woche. Ich habe letztes Wochenende das Louis Braille Festival in Stuttgart fotografiert. Das ist von der Nikolauspflege und dem Deutschen Verband für Blinde.
Ja, haben wir auch den Andreas Bethke hier gehabt.
Also in deren Auftrag habe ich dann auch das ganze Wochenende dokumentiert. Ich war jetzt 2 Tage in Frankfurt, um Mitarbeiterporträts von der Unternehmensberatung zu machen. Eigentlich ist jeden Tag was anderes.
Also du hast auch richtige Brotjobs. Jetzt hast du eine Ausstellung angesprochen, hast aber nicht erklärt, was es ist. Am Sonntag in Bietigheim-Bissingen, da wirst du mehr oder weniger geehrt eigentlich mit einer Werkschau. Also du darfst eine Werkschau machen, sagen wir es mal so. In der Städtischen Galerie dort, 40 Jahre Musikfotografie. Ja, lass mal kurz ein bisschen was hören. Was zeigst du da? Also du hast so viele Fotos gemacht und jetzt musst du dich für, ich sag mal, 20 entscheiden, die da hängen.
Ja, es sind vielleicht 80, die da hängen, aber du hast völlig recht, die Auswahl ist schwer. Also ich habe einfach das Glück gehabt, sehr früh zu beginnen. Ich glaube, wenn manche lesen 40 Jahre Musikfotografie, dann rechnen sie schon mit einem kompletten Rentner, das bin ich noch nicht. Ich hatte einfach das Glück mit 17...
Noch lange nicht, oder?
Bitte?
Noch lange nicht.
Ja, schauen wir mal. Also ich bin jetzt 56 und hatte einfach das Glück, früh Freunde zu haben, die Musik gemacht haben. Und ich habe 1985 mein erstes richtiges Foto gemacht von der Band Camouflage, die da schon vorher meine Freunde waren. Die haben eine Kassette rausgebracht in der Auflage von 100 Stück. Und wir bezeichnen es alles so. Ich war der im Freundeskreis, der eine Spiegelreflexkamera hatte. Und dann sind wir in 2, 3 Locations in Bietigheim-Bissingen gefahren und haben einfach mit einem Film, mehr Geld hatten wir nicht, Fotos gemacht. Und dieses Foto ist auch der Startschuss bei meiner Ausstellung. Und ich blicke jetzt einfach auf meine letzten 40 Jahre zurück. Das aktuellste Foto ist im Februar entstanden, hier in der Liederhalle, von Igor Levit. Und deshalb sind es einfach Bilder aus 40 Jahren, die ich da zusammengetragen habe.
Das wegweisende Foto für deine Karriere, Rainer, das entstand 1985. Du hast es gerade erzählt, auf der Eselsbrücke in Metterzimmern.
Ja, witzigerweise, es ist die Eselshütte. Das hat neulich schon mal jemand falsch geschrieben.
Und ich habe es falsch abgeschrieben.
Genau, da musste ich dann sehr schmunzeln, weil die Eselsbrücke suche ich heute noch. Es ist einfach die Eselshütte in Metterzimmern.
Was ist das? Wo ist Metterzimmern?
Ein Grillplatz. Metterzimmern ist ein Ortsteil von Bietigheim-Bissingen.
Ah, ja.
Und wenn man da einen Berg hochfährt, dann kommt da einfach dieser Grillplatz, der heute noch sehr frequentiert ist am Wochenende. Und da haben wir damals dieses eine Foto gemacht, das einfach jeder Camouflage-Fan, glaube ich, wirklich kennt.
Ja, weil es eben das Cover der ersten Demo-Kassette damals
erste Kassette.
Ist. Man muss sagen, Bietigheim-Bissingen, das ist ja eine Musikstadt. Ne? Also inzwischen wissen das mehr Leute, weil viel drüber geschrieben wurde. Lange war das aber auch so ein bisschen unterm Deckel.
Ja.
Für nicht, dich natürlich nicht.
Nee, sehe ich jetzt eigentlich nicht so, weil also allein durch Pur und Camouflage ist Bietigheim-Bissingen eigentlich seit den 80er Jahren schon wirklich auf dem Radar. Dann ist es vielleicht ein bisschen weniger geworden. Dass es meine Ausstellung gibt, hat ja auch genau damit zu tun. Also es wird jetzt ab Sonntag wird groß BB Pop gefeiert. 60 Jahre Popgeschichte in Bietigheim-Bissingen mit alten Gitarren, mit Konzerten, mit Plakaten, die hängen. Und in dem Rahmen habe ich in der Städtischen Galerie als ortsansässiger Fotograf, der aber so ein bisschen über den Tellerrand hinausgeblickt hat, die Möglichkeit, meine Arbeit zu zeigen. Aber Bietigheim-Bissingen hat schon eine sehr bemerkenswerte Musikgeschichte dafür, dass es gerade mal 40.000 Einwohner hat.
Man hört ja aus dem, was du sagst, auch so ein bisschen die Bescheidenheit raus, die dich tatsächlich auch ausmacht. Die ist auch nicht gespielt, also da war gerade nichts Gespieltes dabei. Aber Wolle Krivanek, den hast du jetzt schon vergessen.
Den habe ich kann ja nicht alle erwähnen, es sind so viele. Und den habe ich jetzt auch deshalb vielleicht unter den Teller fallen lassen, weil ich mit ihm nie was zu tun hatte. Aber natürlich gab es ihn, es gab viele Beatbands in den 60er Jahren, aber das war dann doch vor meiner Zeit. Aber wie gesagt, in den 60er Jahren fängt diese Musikgeschichte in Bietigheim-Bissingen an, die jetzt gefeiert wird.
Fandest du das zumindest mal bemerkenswert, dass jetzt dann auch noch ganz aktuell so ein paar Rapper dann auch, die vielleicht viele jetzt auch gar nicht kennen, die hier zuhören, aber Shindy, Bowser, dass die auch aus Bietigheim kommen?
Ich finde es sensationell. Also ich bin da wirklich Lokalpatriot und ich freue mich riesig, dass es diese junge Generation gibt, die mega erfolgreich ist und die auch unsere Stadt einfach nach draußen trägt. Also finde ich total sympathisch und klasse.
Ein stolzer Bietigheimer oder Bissinger.
Ja, ich wohne in Bissingen und wir legen da auch großen Wert drauf. Dass
ja, habe ich schon gemerkt, ja, beim Lesen. Du warst in Schulzeiten, gehen wir mal zurück, in deine Jugend. Du warst in Schulzeiten eng mit den drei Bandmitgliedern von Camouflage befreundet. Markus Mein, Heiko Meile und Oliver Kreisig. Heute gingen die viele. Gehen wir nochmal zurück in diese Zeit. Wie ging das damals los? Also du hast schon so ein bisschen angeteasert. Du warst derjenige, der einfach die Spiegelreflexkamera hatte. Warum hattest du die?
Weil ich, mein großer Bruder Uli, der 10 Jahre älter war, hat früh mit Fotografie begonnen. Der hat immer eine Pentax-Kamera und hat mir die manchmal ausgeliehen. Da war ich wirklich so 12, 13, durfte ich mal mit seiner Kamera fotografieren. Und zur Konfirmation habe ich mir dann eine eigene Spiegelreflexkamera von dem Konfirmationsgeld, das war ja der Klassiker damals, die Kamera gekauft und habe einfach fotografiert. Aber mein Haupthobby war immer Fußball. Also ich war jetzt nicht der, der den ganzen Tag mit der Fotokamera rumgerannt ist und dann seine Zeit in der Dunkelkammer verbracht hat. Nein, die war auf dem Sportplatz. Aber ich habe halt fotografiert und Heiko hat es einfach gewusst. Also wie du sagst, ich war mit allen befreundet, aber mit Heiko war ich am engsten damals, heute immer noch. Und ich kann mich auch nicht an den Moment erinnern, dass Heiko sagt, du Rainer, wir brauchen ein paar Bilder, am Samstag fahren wir auf die Eselshütte. Aber die Geschichte muss wahr sein, wir haben die Bilder gemacht und daraus ist eine Freundschaft geblieben bis heute. Ich habe die Band fotografisch bis heute begleitet. Natürlich hatten die auch andere Fotografen, keine Band hat nur einen Fotografen, aber mich gab es einfach immer. Und eine kleine Anekdote noch, die erste Kassette von Camouflage hieß Voices and Images, wie auch das erste Album. Und als ich mir jetzt den Namen für meine Ausstellung überlegen musste, kam ganz schnell diese Idee vom Voices to Images.
Musstest du Camouflage dafür um Erlaubnis bitten?
Das so also ich habe es getan. Ja. Ich glaube, hätte ich es einfach gemacht, hätten sie geschmunzelt. Aber da bin ich schon, glaube ich, professionell genug, auch zu fragen, Herr Jungs, hört mal her. Also ich habe dem Heiko ein SMS geschrieben, der schreibt zurück, wie cool, danke, klar, mach einfach.
Kann man sagen, dass ohne diese Band Camouflage für dich auch deine Karriere so nicht denkbar gewesen wäre?
Absolut. Ja. Also es gibt ja immer so Sachen, die was ausgelöst haben. Camouflage war mein Anfang.
Du warst der Erste, der die Band fotografiert hat.
Ganz sicher.
Du hast das Cover auf der ersten Demokassette gestellt, als noch kein Mensch die kannte.
Mhm. Doch, Bietigheimer Freunde kannten sie.
Genau. Ich habe schon eins auf den Deckel gekriegt, übrigens von Herbie aus Weil am Rhein, der sagt, naja gut, am Brückentag, da sei die Eselsbrücke verziehen, aber ein bisschen Recherche hätte schon zur Eselshütte dann auch geführt. Ja, bitte ich um Verzeihung, aber manchmal ist das halt so. Wie war denn das Gefühl, als die Camouflage dann Ende der 80er plötzlich durch die Decke gegangen sind? Für dich als einer, der da im Umfeld war, das Foto geschossen hat, stolz oder Neid?
kompletter Stolz. Also wir waren einfach so ein großer Freundeskreis. Und die von 85 bis 87 waren einfach viele Konzerte, auch in der Region. Und wir waren da einfach immer dabei und haben mitgeholfen aufzubauen und so weiter. Und als sie dann diesen ersten Hit hatten, also Neid, keine Sekunde von irgendjemand. Das waren unsere Jungs und die haben es geschafft. Und wir waren alle mega glücklich und stolz, dass es einfach möglich ist.
Was hat denn das damals bewirkt? Also auch für dich persönlich ist es ja immer so, wenn so eine Gruppe dann Erfolg hat, auch international, dann zieht das ja immer viele Leute mit. Ich würde sagen, es hat auch dich mitgezogen.
Also für mich war es im Nachhinein eine wahnsinnig wichtige Erfahrung. Ich begegne, glaube ich, mein ganzes Leben schon allen Leuten auf Augenhöhe. Ich habe schon Milliardäre fotografiert und viele, die auf der Straße leben, und ich gucke allen gerade in die Augen. Und diese frühe Erfahrung, dass Freunde von mir auf einmal Popstars sind und von anderen wie Helden angeguckt werden, ich aber genau weiß, den Heiko, den kenne ich schon 5 Jahre, das hat mir immer gezeigt, nimm sie, wie sie sind, und überhöhe auch nichts. Und es gibt einen ganz entscheidenden Moment, wo ich echt gemerkt habe, da passiert was. Die waren 89 das erste Mal groß auf Tour und da habe ich Zivildienst gemacht in der Zeit in der Heimsonderschule und ich hatte Herbstferien und habe die dann in Hamburg erstmals besucht bei dem großen Konzert. Und dann nach Hamburg zu fahren, ich glaube in der Markthalle war das Konzert oder Große Freiheit, ich weiß es nicht mehr, und zu spüren, fremde Menschen bauen für Camouflage die Bühne auf. Das war einfach ganz, ganz merkwürdig, wo ich dann aber auch gespürt habe, das ist jetzt einfach ein Level, das ist einfach jetzt eine große Band. Aber wie gesagt, stolz von damals bis heute, nie was anderes.
Haben die sich denn als deine Jugendfreunde mit dem wachsenden Erfolg auch verändert? Also gab es dann auch so, naja, viele werden ja von außen überhöht, aber manche werden dann auch selber vielleicht ein bisschen...
Also keine Sekunde. Also die Jungs sind einfach immer gleich geblieben. Also
da wurden auch keine alten Verbindungen in die Heimat gekappt und haben gesagt, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Das gab es bei dieser Band alles.
Also ich glaube, jeder hat irgendwelche alten Sachen, die er mal kappt oder nicht weiter vertieft. Aber da hat sich bei uns in 40 Jahren einfach gar nichts verändert. Natürlich sieht man sich über die Jahre auch nicht mehr so oft. Heiko wohnt in Stuttgart und ich in Bietigheim und trotzdem sehen wir uns mal ein Dreivierteljahr nicht.
Du hast dann fotografiert, im Grunde genommen war das deine Initialzündung, aber das war jetzt auch nicht unbedingt so bei dir hingelegt. Also wie ist denn dann dein Weg weitergegangen? Also man kann ja dann auch nicht die ganze Zeit Camouflage fotografieren.
Nein, überhaupt nicht. Also ich habe einfach 87 Abitur gemacht, dann ein Jahr lang rumgejobbt, ich habe Arzneimittel ausgefahren ein Jahr lang. Und dann habe ich 20 Monate Zivildienst gemacht, von Mai 88 bis Dezember 89 und wusste in der Zeit nicht, ich hatte da nicht die Idee, Fotograf zu werden. Ich habe zwar gern fotografiert, aber das haben viele andere genauso gemacht.
Also das war dir nicht in die Wiege gelegt?
Nein,
das kann man so nicht sagen.
Ich komme nicht aus einer Familie. Meine Mama hat sich Jahre noch schwer getan, ob denn das was ist für ihren Sohn, was der da gerade macht. Ich war mit Zivildienst fertig, es war Dezember und man konnte nichts studieren. Und dann habe ich, weil ich gerne fotografiert habe, mal nach einem Praktikumsplatz geschaut, über 3-4 Ecken habe ich einen gekriegt. Dann hatte ich nach einem Monat, was schnell ging, eine feste Assistentenstelle. Und dann war ich einfach on fire. Das war wirklich mein Platz. Ich habe 3,5 Jahre assistiert. Das letzte Jahr bei einem ganz, ganz tollen Fotografen, der die zweite prägende Figur für mich als Fotograf war.
Du redest von Ralf Schmerberg.
Ja, also Ralf war einfach... auch ein sehr junger Fotograf damals, nur 2,5 Jahre älter wie ich, aber so der Shootingstar damals in Stuttgart. Und der wollte mich wirklich unbedingt als Assistenten und ich habe das erstmal nicht wollen.
Weißt du noch, warum er dich unbedingt wollte?
Der hat gespürt, wir gehören zusammen zu diesem Zeitpunkt. Es hat alles so seine Zeit im Leben und die Zeit von Ralf und mir, die war damals gekommen. Und der hat mich dann wirklich ein paar Mal angerufen, ich wollte aber nicht fest assistieren. Das war so eine Zeit in meinem Leben. Ich wollte als freier Assistent arbeiten, um in verschiedene Fotogenres auch reinschauen zu können. Und dann hat er mich noch einmal angerufen, meint du, ich bin jetzt in Mexiko und mein Assistent hört direkt danach auf und ich habe da niemand. Und dann sagte ich, du, komm, ich komme eine Woche vorbei und dann bist du nicht alleine. Fast arrogant im Nachhinein. Und dann bin ich hin und ich glaube, nach 22 Sekunden habe ich gespürt, hier kriegt mich so schnell keiner mehr raus.
Mick Jagger, Metallica, Nick Cave oder Amy McDonald. Das sind nur ein paar Namen, die unser Leute-Gast-Fotograf Rainer Pfisterer vor der Kamera hatte. Hast du noch ein paar mehr Namen, Rainer?
Oh je, wo fange ich an?
Komm, ein paar Namen mit.
Jetzt hast du mich echt in Verlegenheit gebracht. Also wo ich wirklich stolz drauf bin und was mir einfach ein Riesenanliegen ist, ich habe das Stuttgarter Kammerorchester 10 Jahre begleitet. Einfach so das das Aushängeschild oder eins der Aushängeschilder hier aus der Region und die durfte ich 10 Jahre um die Welt begleiten und das war einfach eine ganz, ganz schöne Geschichte.
Das passt ja jetzt irgendwie zu dir. Das, ich frage dich jetzt nach Star-Namen und du sagst Stuttgarter Kammerorchester, das sind auch Stars in der Klassikszene. Ja. Du bist nicht so der Namensrumwerfer und so ein bisschen, also im negativen Sinne Angeber. Das liegt dir irgendwie fern. Ne?
Ich hoffe, ich bin es nicht. Also ich weiß es nicht, ich mache mir gar nicht so viele Gedanken drüber. Aber ich bin nicht Fotograf geworden, um damit angeben zu können, wenn ich alles getroffen habe, sondern ich bin einfach wahnsinnig glücklich, dass ich mit den wenigen paar Talenten, die ich habe, irgendwie geschafft habe, davon leben zu können, damit durchs Leben zu gehen, damit meine eigenen Eindrücke zu gewinnen. Das ist das, worüber ich dankbar und vielleicht auch ein bisschen glücklich bin. Aber ich bin jetzt nicht so, der damit protzen geht, hoffe ich zumindest.
Haben wir damit auch deine Motivation gerade gehört, die dich damals angetrieben hat, dann auch Fotograf zu werden, den Weg zu gehen?
Ja, ich glaube schon. Also was ich vorhin erzählt habe, als ich dann bei Camouflage kurz vor meinem Ende des Zivildienstes in Hamburg war, habe ich gemerkt, boah, ich möchte auch so ein bisschen Teil dieser Welt sein. Und dann hat sich's einfach ergeben, dass die Fotografie meine Eintrittskarte in die Musikwelt war, weil du hast als Fotograf ja auch was zu geben. Und ich habe ganz viele, jetzt sind wir doch bei Namen, Helden von mir kennenlernen dürfen. Ich denke an die Dissidenten oder an Holger Tschukai. Einfach Künstler, die mir als Jugendliche total wichtig waren und die ich damals angerufen habe. Ich bin Fotograf, ich mache da eine freie Serie, durfte ich mal vorbeikommen. Und das ist ein Riesengeschenk.
Es lag ja sicherlich auch daran, dass du die Helden deiner Jugend fotografieren konntest. Ich will jetzt noch mal ein bisschen für dich angeben. Placebo, Billy Corgan von den Smashing Pumpkins waren auch dabei. Dass du in den 90er Jahren dann für die wichtigen Zeitschriften, also im Pop- und Rockbereich fotografiert hast, also Musik Express, Rolling Stone, Visions und so weiter. Wie hast du es dahin geschafft? Weil da gibt es ja viele Fotografen, die für die gerne Fotos machen wollen.
Also ich glaube ja, wenn man in so einem Bereich arbeitet wie ich, braucht man einfach Glück. Man muss einfach immer wieder Glück haben, dass einem jemand eine Chance geht und dann muss man aber auch liefern. Und als ich mich selbstständig gemacht habe, das war im September 93, die erste Adresse, wo ich mich vorgestellt habe, war der Musikexpress. Ich hatte mit 14 mein erstes Musikexpress-Abo. Ich bin nach München gefahren, habe mich da vorgestellt. Und das war ein ganz irres Treffen. Die Bildredakteurin, die hat irgendwas in mir gesehen, das ich damals noch nicht gesehen habe. Die hat mir nach 2 Monaten, nachdem ich das erste Mal für sie die Fantastischen Vier fotografiert habe, ein Empfehlungsschreiben ausgestellt, in dem stand, dass ich einer der weltbesten Fotografen sei. Und ich so, okay, also gerne. Und das hat mir wieder ganz, ganz viele Türen geöffnet. Mhm. Also sie haben mich einfach vorgestellt und es ganz viel Eigendynamik. Man fotografiert was. Die beste Akquise, die man betreiben kann, ist einfach die Jobs, die man hat, so gut wie möglich zu machen.
Nimm uns mal ein bisschen mit in die Nähe der Stars. Also wie kriegt man ein gutes Foto von einem Star? Das ist ja nicht so, dass man da jedem persönlich begegnet, oder? Also so richtig mit Händedrücken und kennenlernen.
Nein, manches geht einfach super schnell. Also ich denke immer wieder gerne an meine Begegnung mit Billy Corgan zurück von den Smashing Pumpkins. Das war ganz unspektakulär. Die sind 1998 durch Europa getourt, um ihr neues Album Adore zu promoten. Und haben, ich glaube, 5 Länder in Europa, wo sie dann ein umsonst Konzert gegeben haben. Und das in Deutschland war in Hamburg auf dem Spielbudenplatz. Ich habe damals für Diebels, für die Bierfirma, das Porträt dokumentiert, weil die der Sponsor waren. Und da gab es morgens eine Vorstellung vom neuen Album. Man konnte sich das anhören und danach einen sogenannten Fotocall, wo dann James Iha und Billy Corgan da standen, Blitzlichtgewitter, 30 Fotografen. Und ich dachte mir, vielleicht schaffe ich es noch, wenn es vorbei ist, noch einen kurzen intimen Moment zu kriegen. Und dann sagte der von der Plattenfirma, it's over. Und ich hatte noch eine Kamera vorbereitet mit einem hochempfindlichen Film und habe dann den Billy Corgan angetippt, habe gesagt, 1 second. Und er schaut mich wirklich 1.5 second vielleicht an und ich habe 3-mal drauf gedrückt und ich habe einfach ein wahnsinns intimes Porträt, hat eine dunkle Sonnenbrille und ich sehe seine Augen und dieses Bild ging damals auch durch Europa eigentlich.
Rainer Pfisterer heute Vormittag in SWR1 Leute und das ist Bobby McFerrin und auch den hast du fotografiert.
Ja, den habe ich nicht nur fotografiert, sondern er ist das Plakatmotiv meiner Ausstellung und hat wirklich so eine ganz besondere Position. Gar nicht so sehr, dass ich jetzt der größte Fan wäre. Also ich bin ja immer froh, wenn ich auch meine Helden fotografieren kann. Bobby McFerrin ist ein großer Künstler, aber ist jetzt keine Musik, die ich privat höre. Aber als ich ihn fotografiert habe bei dem Konzert und danach meine Bilder angeschaut habe, wusste ich wirklich sofort, dieses Bild, da muss für mich auch was passieren damit. Und deshalb ist, glaube ich, ein ganz starkes Bild jetzt, um auf meine Ausstellung wirklich die zusammenzufassen.
Fotograf war ja eigentlich gar nicht dein Traumberuf, sondern eigentlich wärst du lieber Profifußballer geworden. Und da kommt jetzt natürlich diese Nachricht von Yogi aus Tam wie so ein Schlag in die Magengrube. Tolle Sendung an einem fast perfekten Tag, schreibt er, mit einem überragenden Gast. der halt ein lausiger Fußballer ist. Aber er hat ein Smiley dazu gemacht.
Man trifft sich immer zweimal im Leben.
Lieber Yogi, alles klar. Das haben wir besprochen. Aber es ist schon was dran. Du wolltest eigentlich Fußballer werden.
Also meine größte Leidenschaft als Jugendlicher war einfach Fußball zu spielen. Wir waren in der Schule und mittags haben wir gekickt und Fußball begleitet mich mein ganzes Leben. Und wie viele andere auch, hatte ich den Traum, damit vielleicht mal... Der Traum hat sich dann schnell erledigt, als einem lieb ist, aber Fußball war und ist mir einfach super wichtig.
Du hast dann gesehen, es gab viele Menschen, die an dich geglaubt haben auch und gesagt haben, der Rainer, der kann das gut mit der Fotografie. Wir haben vorhin darüber gesprochen, worauf kommt es denn an, um die richtigen Bilder zu schießen? Diese intimen Porträts von den Stars, die dann irgendwie auch hängen bleiben, ihren Platz in der Geschichte kriegen. Dieses sich unauffällig machen ist ja irgendwie auch eine Kunst. Beherrschst du das gut?
Ja, da muss man unterscheiden. Also wenn es jetzt um Live-Fotografie geht, da habe ich eigentlich gar keine Beziehung zum Künstler. Da muss ich einfach das gut können, um tolle Bilder zu kriegen. Was mich ja mehr interessieren, sind wirklich so Reportagen über einen längeren Zeitraum. Und da gibt es ein Wort, das über allem steht, und das ist Vertrauen. Also man kommt ja nah an die Leute ran, im Optimalfall. Und man muss einfach, ich sage immer, ein Teil der Geschichte werden. Die Leute müssen einfach das Gefühl haben, der gehört zu uns dazu. Mhm. Ich erzähle in dem Zusammenhang wirklich gern von den Toten Hosen, die ich ja lang begleitet habe. Ich war 16 Jahre oft an ihrer Seite, war in Argentinien mit ihnen und vieles andere auch. Und die haben mir einfach sehr, sehr früh vertraut, in dem Sinne von, der macht gute Bilder, der geht uns nicht auf die Nerven und der wird auch nie was mit den Bildern machen, das wir vielleicht nicht wollen. Weil wenn man da einmal eine Grenze überschreitet, das gehört sich natürlich auch einfach nicht, aber das kommt ja auch immer wieder vor, dass Fotos von Prominenten an die Öffentlichkeit gehen und die einfach in einem schlechten Licht sind. Man muss einfach wissen, wo ist eine Grenze.
Man muss aber auch eine gewisse Skrupellosigkeit schon haben. Also du hast vorhin erzählt von Billy Corgan, diesen Billy Corgan dann einmal anzutippen und zu sagen, one second, also man darf dann nicht so zurückhaltend sein. Das ist auch nicht dienlich, oder?
Na, also ganz verschüchtert darf man nicht sein, aber als skrupellos habe ich das damals nicht empfunden. Sondern es war einfach so, ich habe ihn ja angegrinst und... Also ein bisschen Mut gehört schon dazu und auch ein bisschen Gespür für den richtigen Moment. Also wann kann ich das jetzt einfach mal wagen, das zu tun?
Haben sich die Stars verändert? Also die Toten Hosen, sind die vorsichtig zum Beispiel? Nehmen wir die mal als Beispiel. Wen sie an sich ranlassen, wen nicht?
Die Toten Hosen sind schon immer super vorsichtig, aber die sind einfach super. Also die wissen ganz genau, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und von denen habe ich so viel lernen können in meiner Zeit. Ich mache ja viele, ich muss ja erstmal von meiner Fotografie leben und ich mache viele freie Projekte. Und die Toten Hosen machen das meiner Ansicht nach genau gleich. Die spielen ihre großen Touren, die verkaufen ihre Platten, aber die sind dann schon immer so verrückt, Wohnzimmerkonzerte zu spielen, nach Argentinien zu fahren mit ihrer ganzen Crew, wo die wahrscheinlich kein Geld verdienen, aber wo die einfach sagen, das ist uns wichtig, das machen wir. Und das habe ich, glaube ich, auch von denen ein bisschen mitgenommen.
Schimpfen ja trotzdem viele über die Toten Hosen. Ja, Campino, reich geworden, ja, Uni, Dozentur. Was hat das eigentlich noch mit Punk zu tun? Wie siehst du das?
Also ich glaube, die können darüber lachen und wissen selber, dass sie natürlich keine Punks mehr waren, was man vor 40, 45 Jahren unter Punk verstanden hat. Aber Freigeister sind sie, glaube ich, immer geblieben und das wird sich auch nicht mehr ändern.
Aber diese anfänglichen Einstellungen, sich beizubehalten, das ist ja oft schwierig im Musikbusiness, gerade auch wenn man berühmt wird. Wie war das bei dir? Also wie idealistisch bist du in deinen Beruf gestartet und was ist davon heute noch übrig?
Ich bin, glaube ich, einigermaßen naiv in den Beruf gestartet. Ich habe einfach das Glück gehabt, früh was zu finden, wo ich auch schnell Fuß fassen konnte. Ich war wirklich dann ganz, ganz viel für verschiedene Magazine unterwegs, wie du gesagt hast. Ich bin ganz schnell zum vielleicht dem Festivalfotografen ab Mitte der 90er bis Ende der Nullerjahre geworden, der wirklich für ganz, ganz viele verschiedene Firmen, Veranstalter, Musikzeitschriften fotografiert hat. Ich hatte oft Wochenenden, wo ich für 3, 4 verschiedene Firmen parallel fotografiert habe, was man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Und aber ich habe immer mit offenen Karten gespielt und gesagt, ich mache auch für die noch Bilder. Stört euch das? Nee, Rainer, kein Thema. Solange wir unsere Bilder haben, macht das. Und im Musikbereich hat sich sehr, sehr vieles verändert. Das kann man einfach nicht schönreden.
Der Musikfotograf Rainer Pfisterer in SWR1, Leute, und da ist schon wieder so ein Song. Nick Cave and the Bad Seeds, der auch in deiner Geschichte eine Rolle spielt, weil du hast Nick Cave fotografiert, aber die Fotografie erstmal eine ganze Weile in die Schublade gelegt. Warum? Ja,
ich habe so, frag mich nicht, wie viele Sachen in meinen Schubladen liegen, die nie jemand gesehen hat. Aber Nick Cave ist so eine spezielle Geschichte. Ich war 1993 mit Ralf Schmerberg, über den wir schon gesprochen haben, waren wir in Australien und waren wir auf einem Festival zum Fotografieren beim Big Day Out. Und da durfte ich auch Backstage sein. Und da war einfach ein Moment, wo Nick Cave da steht und er die Arme ausbreitet und mich anguckt. Ein ganz tolles Bild, das ich jetzt aber nicht zeige in der Ausstellung, sondern was ich zeige, ist eine Porträtgeschichte, die ich mal 2006 hier in Stuttgart mit ihm fotografiert habe. Und dieses Dia, es war einfach bisher kein Verwendungszweck dafür da. Und jetzt habe ich es wirklich so als Tapete ausgedruckt auf 2 Metern an der Wand. Ganz, ganz großartig, wirklich.
Genau, gibt es zu sehen bei deiner Ausstellung am Sonntag dann in Bietigheim oder ab Sonntag in Bietigheim, Bissingen. Der 20. Juli 2018. Sagt dir das Datum was? Da wollen wir drüber sprechen.
Ja.
21.50 Uhr, da wird in Baden-Württemberg Musikgeschichte geschrieben. Mhm, du bist dabei. Da spielt die Band Kraftwerk bei den Jazz Open in Stuttgart. Das war damals an sich ja schon eine Sensation. Die waren da nach ewigen Zeiten wieder auf Tour. Und dann wird auch noch der Astronaut Alexander Gerst, der befindet sich damals auf der internationalen Raumstation ISS, wird zugeschaltet und spielt live, wohlgemerkt. Wobei, das ist ein großer Streitpunkt. War das nur live oder war es nicht live? Ich neige dazu, das zu glauben, dass es live war. Mit der Band den Song Space Lab und grüßt mit einer Friedensbotschaft, heute aktueller denn je, damals von der ISS runter. Du hast diesen Moment festgehalten, Rainer.
Also ich bin ja Jazz Open Ultra. Ich habe das Glück, wirklich seit 95 dieses Wahnsinnsfestival von den Kindheitstagen an begleiten zu dürfen, als Kindheitstagen des Festivals. Und ich habe unfassbar viele tolle Künstler da erleben dürfen. Aber dieser Kraftwerk-Moment war einfach Magic, man kann es wirklich nicht anders sagen. Jeder, der dabei war, wird seinen Enkelkindern noch erzählen, was da auf einmal über diesem Schlossplatz in Stuttgart herangeschwebt ist und wirklich alle verzaubert hat.
Also ist das unter den vielen, vielen Festivals, die du gemacht hast, hast ja selbst gesagt, du warst bei ganz vielen dabei, ist das das Festival, wo du sagen würdest, das ist mein Lieblingsort?
Zu 100%. Also das ist wirklich Liebe, was ich für die Jazz Open empfinde.
Ja, was macht's aus? Weil da hat sich ja auch viel verändert. Ja, die waren ja nicht immer unter der gleichen Ägide. Führungsebene hat sich da, glaube ich, auch mal geändert im Laufe der Jahre. Bist trotzdem dabei geblieben.
Total. Also ich hatte das Glück, ich habe vorhin schon von Glück gesprochen, ich hatte das Glück, dass ich mein erstes Büro, das hier 2 Kilometer von hier entfernt in Bad Cannstatt war, war im gleichen Haus, wo die Gründer der Jazz Open ihr Büro hatten. Dadurch bin ich Festivalfotograf geworden. Und Mitte der 2000, also Mitte der Nullerjahre, ist der Jürgen Schlenzog dann so dazugestoßen. Ich habe weiter fotografiert und dann gab es einen Moment, wo ich mich mit dem Jürgen mal im Pix länger unterhalten habe, dass wir uns so auch ein bisschen beschnuppert haben. Und er hat mir damals erzählt, was er für Pläne hätte und dass er das zweite Montreux werden möchte. Und ich habe damals geschwankt zwischen, er ist völlig verrückt oder er ist ein Visionär. Und Jürgen ist für mich einfach ein Visionär. Wie er das Festival groß gemacht hat, wie er das mitten in der Stadt einfach etabliert hat, wie die ganze Welt nach Stuttgart guckt bei manchen Bands, als David Gilmour zum Beispiel da war, solche Momente, finde ich einfach sensationell. Es gibt 6 Bühnen mittlerweile, viele schimpfen, das ist kein Jazz mehr, da werde ich dann wirklich immer sauer, wenn mir das so richtig auf die Nerven geht, dass die Leute so blind sind und nicht zu merken, es gibt die Hauptbühne, da findet Rock und Pop statt, weil sonst kriegt man die Bühne nicht voll, aber es gibt das Bix, es gibt das alte Schloss, es gibt die Umsonstbühnen.
Vielleicht, um das ein bisschen einzuordnen, das überstrahlt dann natürlich immer alles, die großen Popgrößen. Und da ist dann natürlich der Jazz, der im Namen steht, dann immer so ein bisschen im Schatten. Vielleicht ist das der Grund dann für die Aufregung. Aber um nochmal bei lokalen Festivals zu bleiben, würde ich gerne nochmal kurz über die Schlossfestspiele in Ludwigsburg sprechen. Auch da bist du als Fotograf aktiv, hast auch viele tolle Leute dort schon fotografieren können, weil du ja auch viel im Klassikbereich unterwegs bist. Das geht immer so ein bisschen verloren, wenn man über die Stars redet. Ja, das ist dir auch ein Anliegen.
Also ich habe irgendwann begriffen, vielleicht sogar relativ früh, dass Musik einfach ein ganz tolles Medium ist, um zu fotografieren. Und warum soll ich mich da auf einen Bereich festlegen? Also ich finde es einfach viel spannender, in verschiedene Bereiche reinblicken zu dürfen, da zu fotografieren, als jetzt nur Hardrock zu fotografieren mein ganzes Leben. Und ich war ab 2003 10 Jahre der Fotograf der Schlossfestspiele. Dann kam dann so eine Pause rein, weil die ein bisschen auch sparen wollten. Aber seit Jochen Sandig, der Intendant wieder in Ludwigsburg war, bin ich wieder der Festivalfotograf. Und auch da, das ist auch wirklich Liebe. Was Jochen da auf die Beine gestellt hat, ist einfach großartig.
Jetzt hört er auf, Jochen Sandig, nach kurzer Zeit, muss man sagen, bei den Festspielen, gibt dieses Jahr seinen Abschied. Und er hat auch beklagt, zu wenig Unterstützung.
Es ist ein absolutes Drama, was da in Ludwigsburg passiert. Da bin ich auch wirklich ganz ehrlich. Also ich bin ja Bietigheim-Bissingen, ich bin aber auch Ludwigsburg, weil ich da mein Büro habe. Und wie mit Jochen in dieser Stadt umgegangen ist, ist einfach fast schon beschämend. Der hat wirklich richtig was auf die Beine gestellt. Der hat ein super Team um sich. Und es wird einfach nicht gesehen und nicht anerkannt und es ist einfach ganz arg traurig.
Ja, wir wollen auch mal über schwere Stationen auch deiner Karriere sprechen, weil es war ja nicht immer nur alles Friede, Freude, Eierkuchen und ganz einfach. Sprechen wir zum Beispiel mal über Anfang der 2000er. Da gab es ein Phänomen namens Internet, das bis heute anhält. Die Musikindustrie, du bist ja leidenschaftlicher Musikfotograf, nachhaltig verändert. Also viele sprechen da von einem Untergang. War das damals auch für dich ein Problem?
Nee, damals war es für mich kein Problem. Also ich bin ja, wie gesagt, vor allem ein Festivalfotograf gewesen. Und zu dem Zeitpunkt hat es einfach für mich nur sehr gut funktioniert. Also das kann ich jetzt nicht sagen. Den Bands ging es vielleicht schlechter und so weiter. Aber so meine Arbeitstätigkeiten haben sich dadurch zu dem Zeitpunkt noch nicht verändert. Mhm. Das war bei mir eher so, also Ende der Nullerjahre habe ich so für mich gemerkt, da ich habe das so lange gemacht und da verändert sich viel. Und habe dann eigentlich meine Antennen ganz arg aufgemacht, was interessiert mich denn eigentlich noch im Leben und als Fotograf. Und wäre es nicht cleverer, das Geld noch mehr auch mit anderen Sachen zu verdienen, mit Reportagen im sozialen Bereich, Politiker begleiten. Ich habe dann angefangen, für Hoffenheim sehr viel zu fotografieren. Ist es nicht cleverer, den Weg irgendwie stärker zu beschreiten, davon auch leben zu können und den Freiraum eher mit freien Musikprojekten zu füllen, wo es mir nicht ums Geld verdienen geht?
Was hatte sich da verändert?
Ja, das fing einfach so langsam an, dass das Geld irgendwie knapper wurde, das man ausgegeben hat. Die Sponsoren sind irgendwie ein bisschen zurückhaltender geworden, wie viel Geld man ausgibt. Ich habe dann auch persönlich einfach gemerkt, ich habe für viele Jahre einfach für Sponsoren ein ganzes Wochenende dokumentiert, wurde dafür auch wirklich anständig bezahlt. Und irgendwann fing es einfach an, dass man lieber dann 6 Fotografen anstatt meiner eingestellt hat. Die haben aber auch das Honorar wurde aber auch durch 6 aufgeteilt. Also der Musikbereich ist ja immer noch wahnsinnig attraktiv für junge Fotografen, da reinzugehen, sich was aufzubauen. Jeder ist Musikfan. Aber da Fuß zu fassen, hatte ich das Glück, einfach 15 Jahre früher dran gewesen zu sein.
Also Geld ist immer knapp und bezahlt wird dann halt, also beziehungsweise der oder die kriegt dann den Zuschlag, der ist halt für weniger oder
ganz,
vielleicht
ganz
sogar
total. Und es gibt immer mehr Angebote. Vor allem umso erfolgreicher die Bands, umso unverschämt ist das einfach oftmals. Sie kriegen nur noch einen Fotopass, wenn sie wirklich, also Fotos absegeln lassen ist das eine, das ist ja gang und gäbe leider. Aber manchmal kriegt man nur einen Fotopass, wenn man einen Vertrag unterschreibt und den Künstlern umsonst die Bilder zur Verfügung stellt für eigene Zwecke. Mhm. Und das ist natürlich hochgradig unseriös oftmals.
Das ist auch Teil der Realität hinter der glitzernden Fassade. Und dazu kommt ja heute noch was, das für euch Fotografen ja auch einen Rieseneinschnitt bedeutete, nämlich Instagram, Handys und so weiter. Die haben inzwischen tolle Kameras, Photoshop, Filter und Apps, die machen dann den Rest. Handywände auf Konzerten, ja. Jeder denkt damit graus dran, trotzdem machen es alle. Die stellen schon während der Konzerte dann Fotos und Videos direkt überall ins Internet. Da ist es schwer, exklusiv zu sein. Wie kann man das erreichen, diese Exklusivität?
Also es war einfach verrückt. Irgendwann wurden viele Musikzeitschriften, gab es einfach nicht mehr. Also die Märkte für Fotografen, ihre Bilder zu vermarkten, die werden halt einfach immer schwieriger. Es gibt immer weniger Möglichkeiten, seine Bilder zu veräußern. Nimmt man gerade mal Musik Express Rolling Stone, die hatten früher wirklich viele Live-Reportagen, da gibt's nichts mehr. Und wenn, dann nehmen die irgendwelche Agenturbilder. Also sie haben auch gemerkt, sie kommen billig an Sachen ran und dann findet einfach nichts mehr statt.
Du hast dann auch eine Leidenschaft für andere Dinge entdeckt, die auch sich sehr kreativ niedergeschlagen hat. Also ich habe hier eine ganze Menge Bücher auf dem Tisch liegen und da würde ich mit dir gerne über die Brenz Band reden, weil die ist ja auch so ein bisschen Kult. Die kommen hier aus der Region, beziehungsweise sogar aus deiner Region, aus Ludwigsburg. Haben sich ja, ich glaube, mit Referenz auch auf die dortige Brenzstraße. Ja, diesmal habe ich mir keinen Fehler erlaubt.
Absolut richtig.
Gegründet. Die Band ist total viel rumgekommen. Die waren im Nahen Osten und auch im Garten des Bundespräsidenten. Und du hast mit denen eine tolle Fotografie gemacht, die dir sehr am Herzen liegt.
Also die Brenz Band habe ich 2003 kennengelernt. Wie du sagst, kommen die aus der Region, wurden in Ludwigsburg gegründet. Und die ersten Jahre hatten wir natürlich keine, da war ich selber ja noch jung. Aber ich habe die kennengelernt und habe sie dann erstmals nach Berlin begleiten dürfen auf eine Reise. Und ich habe mich dann während der Busfahrt bei dem Bandgründer einfach kurz vorgestellt, damit er sich nicht wundert, wer da noch mit dem Bus sitzt, weil da war einfach ein Platz frei im Bus. Und ich bin mitgefahren, klingt jetzt ein bisschen skurril, war aber so. Und da habe ich mich vorgestellt, habe gesagt, also ich bin der Rainer Pfisterer, ich bin jetzt der Fotograf für die 4 Tage. Und er meinte nur, ich bin der Horst. Und das heißt, ich bin der Horst, ich bin der Gründer von der Band und du gehörst jetzt zu mir. Und so war es jetzt einfach seit 20 Jahren. Die Band ist sensationell.
Das ist eine inklusive Band, muss man dazu sagen, habe ich vorhin vergessen. Es spielen Menschen mit einer Behinderung.
Genau, das ist einfach gegründet in der damaligen Behindertenschule, wie das damals auch hieß, in der Brenzstraße in Ludwigsburg, deshalb Brenz Band. Und die Brenz Band, die seit 2005 auch UNESCO-Botschafter für den Frieden sind, haben den Auftrag, der UNESCO, der Welt zu zeigen, was behinderte Menschen können, wenn man sie fördert und fordert. Und mit diesem Auftrag reisen die einfach um die Welt. Also ich persönlich war in China mal eine Woche, wir waren in Ecuador, es sind 2 Bücher daraus entstanden und die sind einfach umwerfend, weil die wirklich wirklich Brücken schlagen und das nicht nur am Brückentag.
Da ist ja auch ein Video entstanden, dann auch irgendwie aus eurer Zusammenarbeit, weil du dann die Brücke hergestellt hast zum VfB Stuttgart. Die sind genauso glühende Fußballfans wie du. Und das Video ist da auch in dem Zuge entstanden, das wird ja heute noch im Stadion gezeigt.
Ja, ich war einfach 2017 eine Woche in Ecuador mit ihnen, habe einen Freund von mir, den Ingmar Volkmann, überredet, dass er mitgeht. Er ist Journalist, da wird mir ein Buch machen. Und in dieser Woche ist ein Kontakt zum VfB entstanden, wo ich auch ganz gute Leute sitzen habe, die mich, die ich meine Arbeit kennen und auch, glaube, schätzen. Und dann war einfach die Idee, man könnte einfach diese VfB-Hymne für immer VfB, die es schon länger gab, neu als inklusive Musikhymne aufnehmen mit einem Video und den an einem speziellen Spieltag, wo das Thema Inklusion groß beschrieben wird, einmalig im Stadion zeigen. Und dann war ich wirklich von der Idee einfach gefesselt. Und ich habe alle Leute, die wir gebraucht haben, um das auf die Beine zu stellen, irgendwie, ich habe es, glaube ich, einfach geschafft, dass alle mit uns an einem Strang gezogen haben. Unter anderem den Jochen Laube, ein ganz toller Filmproduzent aus Ludwigsburg, der uns einfach das Video gemacht hat.
SWR1, Leute, mit Rainer Pfisterer, Fotograf aus Bietigheim-Bissingen. Und Bietigheim-Bissingen hat ja schon fast ein Luxusproblem. Also es sollte jetzt kein pur Bashing hier stattfinden. Das liegt uns fern. Aber du hast ja selber gesagt, man musste sich dann damals schon entscheiden zwischen Camouflage und pur. Ich glaube, deine Entscheidung, die kennen wir.
Ja, also ich sage das immer so im Spaß, aber ich glaube, als Jugendlicher war es wirklich so. Es gab halt so, entweder hat man die eine Band gehört oder die andere. Wobei ich finde, hat sich ganz viel Gutes entwickelt in den letzten Jahren. Als ich jung war, da hat man entweder Hardrock gehört oder Disco. Und das hat sich ja, man hört einfach die Musik, die einem liegt. Aber bei mir war es damals schon so. Camouflage waren meine Freunde und da war ich dann auf dieser Seite.
Du hast ja eine klassische Ausbildung in dem Sinne, dass du jetzt Fotograf gelernt hast, nie gemacht. Trotzdem ist was aus dir geworden. Was wäre denn so eine klassische Ausbildung gewesen, bei einem Fotografen in die Lehre zu gehen? Oder?
Da gibt es verschiedene. Also entweder, wie du sagst, einfach eine Fotografenlehre oder man kann natürlich Fotografie studieren. Da gibt es auch sehr gute Schulen in Deutschland. Ich habe mich auch an zwei beworben, so ehrlich muss ich sein, habe keinen Platz bekommen und habe dabei einfach weiter assistiert. Und eine Assistenz ist wie eine Ausbildung, aber wenn mich jemand fragt, was ich von Beruf bin, sage ich immer Abiturient, weil ich habe einfach nichts in der Hand. Aber Fotografie ist einfach einer der Bereiche auch, wo keiner ernsthafte nachfragt, wenn man mal seinen Platz gefunden hat.
Was macht dich denn aus? Also ist es eine gewisse Hartnäckigkeit, die du mitbringst oder bist du besonders mit großem Herz dabei, aber das sind ja andere auch. Also was hat dich dazu gebracht?
Das sollen, glaube ich, andere beurteilen. Aber ich glaube, ich bin immer neugierig geworden und ich habe immer, wenn mich was interessiert hat, ich habe mir mal das Lebensmotto gesetzt, das man aber nicht immer umsetzt, einfach machen. Also wenn ich eine Idee habe, dann verfolge ich sie einfach und gucke, was daraus entsteht. Und manches wird groß und manches veräppt auch wieder. Also Leute, die mich so peripher kennen, die denken, der Rainer, der macht da 1000 tolle Projekte und alles klappt. Das ist nicht so. Vieles startet und dann ist irgendwie, kommt Sand ins Getriebe.
Aber du bist schon jemand, der, sag ich mal, wenn du dich mal entschieden hast, von etwas begeistert zu sein, dann gehst du auch voll rein.
Ja. Ja, das stimmt.
Okay, lass mal so stehen. Ich würde mit dir gerne, wo wir jetzt gerade dabei sind, wir reden gleich noch über die Rückkehr der Musik, dein Postkartenset, weil das ja auch in der Corona-Zeit auch nochmal ein ganz Riesending für dich war. Vorher möchte ich aber noch wissen, weil ich es angekündigt habe, wenn du jetzt Fotos von dir machen lassen müsstest, porträtieren dich lassen müsstest, von wem würdest du dich porträtieren lassen?
Okay, muss ich jetzt zwei Namen nennen. Das eine ist meine deutsche Lieblingsfotografin, die Herlinde Kölbl, in ihre Arbeit habe ich mich wirklich so Mitte der 90er Jahre verliebt. Die hat damals ein Buch gemacht, das hieß Spuren der Macht. Die hat über 10 Jahre deutsche Politiker jedes Jahr besucht und einfach ganz schlicht dokumentiert, was passiert mit den Gesichtern, wenn man so eine verantwortungsvolle Tätigkeit hat.
Sehr berühmt, dieses Buch.
Ja. Sehr berühmt und die Frau ist einfach sensationell. Und das andere ist einfach mein Fotogott und der, glaube ich, von vielen ist einfach Anton Corbijn, der holländische Fotograf, der Musikfotograf der letzten Jahrzehnte, den ich vor einem Jahr auch mal kennenlernen durfte, was mir wirklich Freude gemacht hat, der einfach, ja, selber eine Ikone einfach ist. Also viele kennen seine Depeche Mode-Bilder, U2, er ist einfach der Größte.
Sind beide wahrscheinlich nicht ganz leicht zu kriegen, also musst du es so machen wie die meisten Fotografen, Selbstporträt.
Und das mache ich ja schon seit Jahrzehnten, das habe ich gelernt.
Gehen wir noch mal kurz auf die Corona-Zeit, weil wir hatten es ja von schwierigen Zeiten, Ende der 2000er, dann kamen die Handys und so weiter und dann kam jetzt Corona kürzlich für die Kulturindustrie, also für alle irgendwie eine Zäsur. Viele Menschen haben es schwer gehabt, Wirtschaft hat es schwer gehabt, aber natürlich auch die Kultur. Mhm. Und da hast du was gemacht, was jetzt, bis jetzt, sage ich mal, sich mit deinem Namen verbindet, nämlich diese Zeit in der Kultur, der Zeit der Lockdowns und so weiter festzuhalten und dort ein Postkartenset draus zu machen. Auch das wird jetzt auch einen Niederschlag finden in deiner Ausstellung. Das ist auch ein wichtiger Teil deiner Karriere.
Ja, also ich glaube, wenn man mal in 30 Jahren auf das zurückblickt, was ich so vielleicht ein bisschen auf die Wege gebracht habe, wird man ganz schnell bei der Rückkehr der Musik landen. Also ich habe einfach in den zwei Hardcore-Corona-Jahren 330 Konzerte in ganz Deutschland fotografiert. 6 Postkartensets sind erschienen. Hatte da eine ganz tolle Unterstützung vom Popbüro der Region Stuttgart. Allein kann man sowas nicht auf die Beine stellen. Man braucht bei sowas auch Förderer. Ich hatte meine Frau im Hintergrund, die auch mit recherchiert hat, wo finden denn Konzerte statt. Ja, und ich glaube, ich habe schon so ein Zeitdenkmal geschaffen. Wie war das denn damals mit Corona? Unter welchen Bedingungen konnte trotzdem Live-Musik stattfinden? Und die Serie, wenn ich die Bilder angucke, ich zeige jetzt auch welche in der Ausstellung, die werden jedes Jahr stärker als schwächer, weil es immer skurriler wird, unter welchen Bedingungen man sich da irgendwie getroffen hat.
Du hast da schon sehr skurrile Sachen auch gesehen.
Ja.
Rainer, am Sonntag geht's los mit deiner Ausstellung. 40 Jahre bist du jetzt dabei und eine kleine Werkschau, sage ich jetzt mal. 80 Bilder ungefähr gibt es zu sehen, dann in Bietigheim-Bissingen am Sonntag. Und ich freue mich sehr, dass du hier warst in SWR1, Leute. Rainer Pfisterer.
Ganz herzlichen Dank, hat mir Spaß gemacht.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.